Also, da will ich nicht sagen, dass ich irgendwie gewoodwashed bin, irgendwie im Kopf, ne? sondern je mehr man drüber nachdenkt, was andere Werkstoffe, wo andere Werkstoffe auch an ihre Grenzen kommen und man sich tatsächlich mit dem Werkstoffholz auskennt, umso mehr denkt man, naja, warum hat man das denn nicht schon immer so gemacht?
Willkommen zu einer neuen Folge von Das Gleiche in Grün. Heute haben wir Christoph Alt von Ligenium eingeladen. Ligenium ist nach eigener Aussage ein Hardware-Deep-Tech-Startup. Aber wer jetzt an humanoide Roboter oder so denkt, der ist auf dem Holzweg. Und zwar ganz buchstäblich. Denn Ligenium hat sich zum Ziel gesetzt, Holz als Werkstoff im Maschinenbau wieder salonfähig zu machen. Christoph war bereits Gast in der großen Weihnachtsgala im Dezember, war aber damals in der Aufnahme schon kaum zu bremsen und man konnte das ganze Thema wirklich nur schwierig auf 5 Minuten runterschneiden. Und da haben wir uns gedacht, das braucht nochmal mehr Zeit. Und ich kann sagen, es hat sich definitiv gelohnt, Christoph nochmal einzuladen. Holz ist eines dieser schönen Beispiele, die nicht nur aus Nachhaltigkeitsperspektive sehr viel Sinn machen, sondern vor allen Dingen auch funktional ihren etablierten Counterparts einfach vielfach überlegen sind. Woran es liegt, dass Holz heute trotzdem nicht weit verbreitet ist in maschinenbaulichen Anwendungen und wie man das ändern kann, darüber haben wir mit Christoph gesprochen und noch über vieles mehr. Jetzt aber genug geredet, rein ins Gespräch mit Christoph.
Ja, moin Christoph.
Ja, guten Morgen zusammen.
Christoph, 2016 kam die Single Holz von den 257 raus. Die Single platzierte sich 6 Wochen in den Top 10 sowie 32 Wochen in den Top 100. Die erste Frage, die ich hätte, kennst du das Lied? Wenn ja, hast du eventuell einen Text mitgeschrieben? Und die dritte Frage, wann wurde Ligenium gegründet?
Ja, ich könnte jetzt witzigerweise sagen, das war vielleicht sogar der Anstoß, 2017 zu gründen. Also ich und mein Holz kenne ich natürlich. Ich fand das auch ziemlich witzig damals, wo das rauskam. Ich hatte ja vorher schon das Thema Forschung hinter mir. Ich finde sowas inspirierend, ne? Es bringt Aufmerksamkeit und vielleicht aus einem witzigen Kontext heraus, aber das Holz hat schon eine spannende Geschichte und Aufmerksamkeit verdient.
Genau, und dem widmen wir uns heute auch natürlich mit dem Einstieg dieser Frage. Aber Christoph, vielleicht stellst du dich selber jetzt erst mal zum Anfang nochmal vor und darüber hinaus, ich habe gerade schon die Firma genannt, Ligenium, stellst du auch nochmal Ligenium vor und auch, wo der Name herkommt.
Oh ja, das ist eine interessante Sache. Danke, Timo. Also, meine Persönlichkeit, ich bin Christoph Alt aus Chemnitz. Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Ligenium. Wir haben 2018 haben wir die Ligenium gegründet, aber es gibt da so eine kleine Vorgeschichte aus der Universität heraus gegründet. Und wir sind mittlerweile so 20 Mitarbeiter und unser Ziel ist es, Holz im Maschinenbau, / in der Logistik wieder salonfähig zu machen und als technisches Hightech-Material zu etablieren.
Das werden wir in aller Tiefe heute ergründen. Die erste Frage, die ich in dem Zusammenhang hätte, habt ihr ein eigenes Produktportfolio oder macht ihr in dem Zusammenhang mehr Auftragsarbeiten?
Beides, würde ich fast so behaupten. Also prinzipiell haben wir erstmal ein eigenes Bauweisen-Know-how. Also wie nutzt man Holz, so wie man klassischerweise im Maschinenbau Stahl, Aluminium oder Kunststoffe verwendet. Und spezialisiert sind wir aber eher in dem Bereich Transportgestelle, Sonderladungsträger für Produktions- und Logistikumgebungen, vorrangig Automobilindustrie oder Automobilzulieferindustrie. Im Regelfall ist es immer in irgendeiner Art Projektgeschäft, wo quasi für das jeweilige Transportgut ein Ladungsträger designt werden muss. Und gleichzeitig ist es wiederum die eigene Bauweise, die dann in das Produkt mündet und von uns auch produziert wird. Deswegen würde ich sagen, das ist so eine Kombination. Und Ziel ist natürlich jetzt auch zunehmend in die Standardisierung hineinzukommen durch die Dinge, die wir so jetzt schon gelernt haben und dann im Prinzip auch, sagen wir mal, eigene Produkte standardmäßig anbieten zu können in dieser modernen Holzleichtbauweise.
Kannst du uns vielleicht auch nochmal einen Überblick darüber geben, was ihr so anbietet, jetzt nicht die Auftragsarbeiten? Du hast jetzt gerade schon Transportgut gesagt. Also wir reden jetzt ja nicht hier von der Europalette als solches, sondern wahrscheinlich von Aufhängungen für Chassis oder wenn du schon bei Automotive-Sektor bist. Aber ihr macht ja noch viel, viel mehr oder viel, viel mehr im Angebot in dem Zusammenhang. Da habe ich auch einiges bei euch auf der Homepage entdeckt. Vielleicht gibst du uns da nochmal einen kurzen Überblick über eure Produktfamilie.
Sehr gern. Also das sind sozusagen die an den weiteren logistischen Gebieten angehängten Maschinenbaustrukturen, also zum Beispiel Städtefördertechnik, Rollenbahn, Bandförderer. Das sind alles solche Themen, die wir schon bereits umgesetzt haben, wo wir auch schon im Vorfeld viel drüber geforscht haben, wie Dynamik in Maschinengestellen eben durch Holzbauweisen verändert oder verbessert werden können. Nichtsdestotrotz ist unser derzeitiger Fokus eher im Bereich Sonderladungsträger und die nächsten Produktgenerationen bzw. Produktbereiche, die entstehen jetzt eben zunehmend in der Fördertechnik, in Robotik, in fahrerlose Transportfahrzeuge und alle angrenzenden, sagen wir mal, technischen Produkte, die eben im Maschinenbau und Logistik notwendig sind.
Ja, da über die einzelnen Produkte und eben die Fragen, die damit einhergehen, Thema Statik, Brennbarkeit, da kommen wir später nochmal drauf, wenn es um den Werkstoff Holz als solches geht. Aber eine grundsätzliche Frage ist natürlich, natürlich müssen wir, wenn wir Holz verarbeiten wollen, Bäume fällen. Wie kann das nachhaltig sein? Kannst du uns da mal einen Einblick drüber geben?
Genau, ganz Logistik Deutschland ist fleißig dabei, Bäume zu pflanzen, um die Welt zu retten. Und dann kommt der Christoph und sagt, ich mache es jetzt nachhaltig und fällt welche.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man gut kommunizieren muss. Ja? Also in der Tat ist es natürlich so, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen keinen Stahl mehr, ja, oder keine Metalle, die sag mal, aus Bergwerken gefördert werden und dann mit viel Energie erstmal zu dem Metall werden, ne? Von der Erzbasis ausgehend. Dass man dann sagt, ja, jetzt nehmen wir nachwachsende Rohstoffe, hier vorrangig Holz, Hölzer, heimische Hölzer im besten Fall. Wie passt das zusammen? Weil wir zerstören ja dort auf der einen Seite auch Lebensraum. Ne? Ich habe da mal für mich genommen eine ganz einfache Logik. Also wichtig ist erstmal, es gibt keine, ich sag mal, eierlegende Wollmilchsau-Auslösung, wo alles immer komplett besser wird. Also wir werden immer irgendwo es nur zum Teil besser machen und auf der anderen Seite vielleicht auch etwas schlechter. Aber die Frage ist, wie stark fällt das Schlechte aus, wenn man es eben vorher bedenkt? Ne? Und vielleicht ganz interessant, vielleicht mal ein bisschen in die Historie abgetaucht. Es gibt ja den Herrn Karlowitz, das war der Urvater der forstlichen Nachhaltigkeit, weil man hat ja quasi schon im 16., 17. Jahrhundert gemerkt, dass wo Holz der vorrangige Werkstoff war, den man verwendet hat, das irgendwie zu Neige geht. Also dann muss man sich quasi Gedanken machen, wie kann ich den Holzwerkstoff so wieder anbauen und aufforsten oder eben auch natürlich wachsen lassen und im Vergleich dessen eben weniger nutzen, also zumindest weniger nutzen, als tatsächlich natürlich nachwächst. Das hat er ganz gut formuliert und ich glaube, wenn Wälder und vor allen Dingen die europäischen Wälder sind da ziemlich ganz gut aufgestellt, zumindest im skandinavischen, westeuropäischen Bereich, dass man sagt, okay, wir nutzen nur so viel, wie nachwächst oder eigentlich weniger und geben dann noch Acht, dass die Fällung der Bäume oder der Ressource Holz so, sagen wir mal, gut wie möglich abläuft. Ja? Ich glaube, das sind wir hier in Deutschland im skandinavischen Bereich auch ziemlich gut, dass man sagt, okay, wir fahren jetzt nicht in den Wald rein und machen einen Makalschlag, ne? Sondern wir nehmen vereinzelt die Bäume raus, die, sagen wir mal, ihr Ende des klassischen natürlichen Wachstums ja erreicht haben. Vielleicht ganz interessant, weil dann nehmen sie auch kein CO2 mehr auf. Ne? Das heißt, sie sind dann am Ende und verjüngt faktisch nachhaltig den Wald mit den ausgewachsenen Bäumen, nutzt die aus Rohstoff und auf der anderen Seite lässt man quasi wieder neue Bäume, im besten Fall sogar natürlich nachwachsen, weil die stehen dann faktisch schon um den alten Baum drumherum. Ja? Mhm. Und dann muss man sich auch eigentlich gar nicht um das Aufforsten des Waldes kümmern, das kann er nämlich von alleine. Aber man darf halt auch nicht in den Wald reingehen, sodass man quasi das, was an kleinen Bäumen um den Hauptbaum drumherum steht, auch gleich wieder kaputt macht. Ne? Also das ist so ein bisschen Feinfühligkeit im Wald, sollte man, denke ich, auch bei der Ernte mit ansetzen. Und dann, glaube ich, schafft man es eben auch, dieses Vorurteil irgendwie auch sinnvoll zu argumentieren, dass man eben wiederum Holz auch gegenüber Stahl verwenden kann. Und das auch tatsächlich nachhaltig.
Das drängt, da drängt sich die Frage natürlich auch direkt auf, wo kommt denn dann euer Holz her? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr dort sehr genau hinschaut bei euren Lieferanten, wo es herkommt, wie es ja, angebaut worden ist, dass das auch einen wunderbaren Kreislauf am Ende des Tages gibt. Wo kommt euer Rohstoff her?
Ja, also unsere Holzwerkstoffe Vielleicht da nochmal eine kurze Erklärung. Also ganz natives Holz verwenden wir in dem Kontext auch nicht. Wir verwenden vorrangig Holzwerkstoffe. Holzwerkstoffe sind zum Beispiel Sperrhölzer. Ne? Das ist so ein klassisches Material, was wir verwenden. Der wird in Baum geerntet, wird geschält, also faktisch zu dünnen Furnieren verarbeitet und die Furniere werden dann quasi wieder zusammengefügt mit einem Kleber bzw. fachlich ausgedrückt mit einem Binder. Und diese kommen vorrangig bei uns aus dem skandinavischen Bereich. Hat zwei Hintergründe. Zum einen ist das Birkensperrholz, was wir verwenden, eben dort verfügbar. Ne? Also es gibt dort eine große Industrie seit mehreren hundert Jahren, die sich darauf spezialisiert haben, die dort natürlich verfügbare Birke, ja, die dort auch sehr, sehr langsam wächst, zu diesem Rohstoff oder Halbzeug zu verarbeiten. Und gleichzeitig nutzen wir dieses Birkensperrholz, weil es wiederum aus der mechanischen Komponente, also das, was der Werkstoff an Technologie mitbringt, eben besonders große Vorteile hat. Ne? Es gibt dann noch die deutsche Buche, die dann hier in Deutschland verschiedene Holzwerkstoffhersteller nutzen, um Buchensperrholz zu bauen. Das nutzen wir eher im reduzierten Ansatz, weil Buche auch ein paar Nachteile hat, Quellen und Schwinden. Das ist dann manchmal nicht so ganz vorteilhaft für den Maschinenbau. Aber das Birkensperrholz hat einen super Leichtbau- und Performance-Vorteil und wächst ganz natürlich in den skandinavischen Bereichen, wo es ganz nachhaltig auch geerntet wird. Also Skandinavier sind ja sehr gut, was die Herkunftsnachweise, auch die Deforestation Rules in Europa anbelangt. Also die gehen mit ihren Wäldern sehr, sehr gut um. Und das ist auch für uns sozusagen der Anlass, dass man sagt, okay, zum vorhergehenden Frage, ne? Sauber nachhaltig geerntetes Material, möglichst Halbzeuge hergestellt, Sperrhölzer mit geringem CO2-Footprint, die dann faktisch auch in unserem Produktportfolio wiederum diesen positiven CO2-Footprint mit weitergeben und dann auch dem Endkunden zur Verfügung gestellt werden, wenn man es jetzt mal ganzheitlich in der LCA betrachtet.
Also hat Nutzung von Holz als langlebigen Werkstoff, also jetzt nicht für irgendwie eine Single-Use-Verpackung, die dann verbrannt wird, sondern eure Produkte stehen ja und werden eine ganze Weile genutzt, bindet CO2, hat also da einen Klimavorteil. Aber das ist ja jetzt nicht der Kerngrund, warum ihr Ligenium gegründet habt, richtig? Sondern um eben die Vorteile des Werkstoffes Holz, und da bist du eben schon ein bisschen in die Richtung gegangen, zu nutzen, weil das halt einfach performancemäßig Sinn macht für viele Anwendungen. Und wenn man sich jetzt so die Eigenschaften von Holz als Baustoff so durchliest, dann ist das wie so eine Werbebroschüre der Natur. Mhm. Magst du uns quasi einmal den Überblick über die Werbebroschüre geben? Was ist an Holz so toll, außer dass es irgendwie ein sympathischer Werkstoff ist so und der CO2 bindet? Aber warum macht das so viel Sinn für die Produkte, die ihr herstellt?
Ah, Moritz, das ist sehr umfangreich.
Ich weiß, deswegen lassen wir dich jetzt einfach für 20 Minuten reden.
Ich fange mal so ein bisschen mit so einem grundsätzlichen Thema an. Also Holz ist ja ein natürlicher Werkstoff und ich glaube, die Natur, die ist grundsätzlich erstmal in vielen Punkten so effizient, dass sie nur das Nötigste tut, um sich am Leben zu halten, nenne ich es jetzt mal so, oder ja, im Alltag zu überleben, ne? Oder auf die entsprechenden Anforderungen zu reagieren. Und das heißt, Holz ist eigentlich von der Struktur her schon super nachhaltig designt. Ne? Und wenn man sich das ein bisschen anguckt, für den Anwendungsfall, wie ein Baum eben so dort im Wald steht, ist ja genau für diesen Anwendungsfall, Baum steht genau an der Stelle, ja, perfekt ausgelegt. So, jetzt haben wir natürlich die Herausforderung als Technologen, wie kriegt man denn dieses Material, was eigentlich nur für diesen einen Standort ist, nämlich genau an der Gradzahl auf der Erde steht der, ne? Wind, Wasser, was auch immer. Wie kriegt man den faktisch so verändert, so nachhaltig auch und energiereduziert verändert, dass er auch in den technischen Kreisläufen, wie wir ihn ja quasi nutzen, eine ähnliche Performance hat, beziehungsweise sogar besser wird? Das ist so ein bisschen die Grundlage auch, wenn man an diese Werbebroschüre denkt, die du gerade gesagt hast, ne? Welche Technologien bringt der Werkstoff mit, die in diesem technischen Kreislauf gegenüber klassischen Materialien tatsächlich Vorteile bringt? Ein wesentlicher Effekt, der bei uns auch zur Gründung geführt hat, war immer das Thema Leichtbau. Interessanterweise ist der Leichtbau halt auch in dem Kontext zu Ladungsträgern spannend, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Mhm. Ne? Also wenig Gewicht braucht oder wenig Material an sich braucht erstmal wenig Energie, um es zu bearbeiten, um es herzustellen, aber eben auch später mal zu transportieren oder eben auch wiederum zu rezyklieren. Das ist immer wenig im Vergleich zu. Ein zweiter Aspekt ist das ganze Thema, wenn man es wieder zum Kontext Maschinenbau sieht, das ganze Thema Geräuschdämpfung, Schwingungsdämpfung. Wie aufwendig ist es zum Beispiel ein Auto heutzutage schwingungsdämpfend zu kreieren? Ne? Da ist immer ein Dämpfungselement und eine Feder und irgendwie noch eine gewisse Reststeifigkeit von der Karosserie und das federt dann irgendwie. Holz ist an sich ein Federdämpfersystem. Ne? Also es schwingt sich ganz anders aus und kann damit eben auch Geräusche dämpfen oder auch Schwingungen reduzieren. Was im Kontext zu unseren Ladungsträgern auch immer noch spannend ist, ist das ganze Thema ESD, elektrostatische Ableitfähigkeit. Ne? Also vielleicht da mal ein kurzer Ausblick. Also Stahl ist ein harter Leiter, ne? Wenn ich irgendwie ein Bauteil transportiere und irgendwie einleg in so eine Stahlkiste, dann und habe einen Potenzialausgleich, ne, dann leitet das halt hart ab und dann ist das elektronische Bauteil vermeintlich schon defekt, bevor es eingebaut wird. Und genauso ist es aber auch mit Kunststoff auf der anderen Seite, leitet überhaupt nicht, beziehungsweise wenn man es nicht modifiziert, und lädt sich aber antistatisch enorm auf mit extrem hohen Potenzialen. Also, und da merkt man dann halt, Normungen sind auch auf diese beiden Werkstoffe ausgelegt und wir sagen, ja, Holz lädt sich nicht auf und leitet auch erstmal nicht. Also was ist das Problem? Ne? Klar gibt es noch Potenzialunterschiede, aber das Interessante ist, dass eben Holz, so wie wir es verwenden, oder Holzwerkstoffe schon wieder leicht ableitfähig ist. Also auch wieder ein technischer Vorteil, der direkt vom Material oder von dem Materialhauptzeug kommt, was wir verwenden. Was ist noch spannend, auch wieder im Kontext zu den Zukunftsthemen Industrie 4.0. Da geht es immer um Datenübertragung, ja, über Funk- und WLAN-Signale oder sonstige Übertragungssysteme. Und Holz hat dort an der Stelle zum Beispiel schon eine ganz geringe Signaldämpfungscharakteristik. Ein schönes Beispiel ist immer, wenn man in so einem Stahlbetongebäude mal telefonieren will. Ne? Stichwort faradäischer Käfig, stellt sich manchmal schwierig. Und jetzt stellt euch vor, das Gebäude wäre aus Holz oder auch der Ladungsträger wie bei uns wäre aus Holz und ich kann faktisch durchsenden durch die ganze Gebäudestruktur oder durch die ganze Ladungsträgerstruktur. Und das sind solche spannenden Effekte, wo wir eben glauben, dass die für den ganzen Maschinenbau im Kontext aller, sagen wir mal, Randbranchen, die da irgendwo sich entwickeln, also vor allen Dingen das Stichwort Digitalisierung, dass das und auch Automatisierung von Logistik und, dass das aus meiner Sicht gar nicht so richtig mit anderen Werkstoffen geht. Also da will ich nicht sagen, dass ich irgendwie gewoodwashed bin, irgendwie im Kopf, ne?
Das ist auch ein schöner Begriff.
sondern je mehr man drüber nachdenkt, was andere Werkstoffe, wo andere Werkstoffe auch an ihre Grenzen kommen, und man sich tatsächlich mit dem Werkstoff Holz auskennt, umso mehr denkt man, naja, warum hat man das denn nicht schon immer so gemacht? Ne? Mhm. Und das ist aber auch so ein bisschen diese Herausforderung, wo wir sehr viel aufklären müssen. Ne? Mhm. Es gibt ja auch ein paar Vorurteile, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zurück, die dann im ersten Moment den Menschen in den Einfall kommen, also eher auf der Schwächenseite schaut, als dass man sagt, guck mal, da gibt es ein ganzes Potpourri oder einen ganzen Blumenstrauß an Vorteilen. Lass uns doch mal darüber reden. Macht viel mehr Spaß.
Aber warum hat man das denn nicht schon immer gemacht? Also woran liegt es?
Naja, ich könnte jetzt, ich sag mal, frecherweise sagen, es war ja schon mal Standardtechnik. Aha. Ja, also diese ganze Holzwerkstoffindustrie, die ist über 100 Jahre alt. Warum? Ja, weil man damals zum Beispiel schon Flugzeuge daraus gebaut hat. Mhm. Auch Maschinengestelle. Das ist alles schon zum Start der Industrialisierung ist das quasi das Material gewesen, was dort eingesetzt worden ist. Und jetzt seid ihr ja auch so im Innovationsbereich tätig, ne? Und das heißt, Innovationen entstehen und lassen dann auch manchmal vielleicht sogar gute Dinge hinten runterfallen. Das ist dann manchmal so die Schwierigkeit zu sagen, ja, wenn das mal einmal hinten runtergefallen ist, so in den Innovationszyklen, dann ist es halt auch schwer, dieses Wissen wieder rauszuholen. Und vor allen Dingen, und das haben wir festgestellt, wenn 80 Jahre lang Forschung fehlen. Mhm. Ne? Also das ist faktisch, das sind mehrere Generationen ausgeblieben. Und das dann als alter Literatur wieder rauszuholen, mit den vermeintlichen Vorurteilen, die man so auch in der Kindheitsprägung schon erfährt, ne? Holz brennt und quillt und der Schrank geht kaputt beim Umzug und so, ne? Das ist ja alles so immer so Prägung, was dann mitkommt. Das hat natürlich dann schon in Nachteil, dass sich so eine eigentlich total innovative Technologie durchsetzt. Und was man aber sagen kann, und ich glaube, das ist, sagen wir mal, dieser Zeitgeist der Nachhaltigkeit, der lässt es zumindest zu Beginn erstmal zu, über Holz in diesem technischen Kontext überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wenn dieser Wandel in unserer Zeit nicht gekommen wäre, dann hätte es das Holz schwer. Und gleichzeitig überzeugt das Material nicht unbedingt nur durch die Nachhaltigkeit auf den ersten Blick, was CO2 anbelangt, sondern eigentlich um die Technologie, die dann automatisch durch die Vorteile, die wir gerade besprochen haben, und da gibt es noch eine Menge weitere, wiederum nachhaltig wären. Ne, das ist so Henne-Ei. Das ist immer so noch eine Herausforderung, wenn man sagt, wie kriegt man das faktisch aus den beiden Perspektiven möglichst kurz vermittelt, dass es sofort Klick macht. Und das ist halt auch schwer, das muss man ganz ehrlich sagen.
Gibt es denn auch so offensichtliche oder so Limitationen von dem Werkstoff Holz? Also vielleicht kannst du das als gewoodwashed Person gar nicht sagen. Aber,
doch, das kann aber ich sehr
wo hört es denn da auf? Ja, weil klar, gibt jetzt die ganzen, ne, Schwingungsreduktion, Leichtbau, ESD und so, nicken wir alle, klingt alles total sinnvoll. Und auch ist auch verständlich, wie es passiert ist, dass ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Aber wahrscheinlich geht es ja auch nicht für immer alles. Also wo hört der Anwendungsbereich auf von Holz?
Ja, also das sind tatsächlich da, wo die Vorurteile auch beginnen. Ne? Also das ist das Thema Brand, Temperatur. Ne? Mhm. Holz einzusetzen, also sinnvoll einzusetzen, über 100 Grad, das kann man auch lassen. Ne? Also da gibt es sicherlich andere Materialien, die da besser geeignet sind. Oder das ganze Thema Feuchtigkeit. Also nur mal jetzt, wenn man Maschinenbauaspekt nimmt oder branche Lebensmittelindustrie, viel Feuchtigkeit. Das sollte man vielleicht auch nicht zu Beginn angehen. Wobei, es gibt immer ein schönes Beispiel. Schaut in eure Supermärkte, da wo es eine Fleischabteilung gibt, müsst ihr mal gucken, wo das Fleisch geschnitten wird. Ja, das ist meistens ein Holzbrett.
Ja.
Ja? Und das wird interessanterweise auch nicht gewaschen, sondern es wird mit Bürsten abgerieben. Ne? Mhm. Weil, und da kommen wir wieder zu einem Vorteil, Holz ist halt auch antibakteriell und viel, viel besser als ein Kunststoff es jemals sein kann. Und das ist auch interessant, dass man sagt, ja, so hart ist das gar nicht, ne? Aber es ist halt durch ganz verschiedene moderne, sag mal, Normungen und Gesetzmäßigkeiten hat es dann das einfach mal schwer. Und da muss man eigentlich ran, dass man dann auch zunehmend, das ist auch unsere Arbeit, das machen wir auch ziemlich gern, dass wir die Normen immer mehr verschieben. Aber das sind so die zwei Nachteile, wo ich sage, da sollte man jetzt nicht unbedingt federführend reingehen, weil man braucht auch noch was für die anderen Materialien dann als Anwendungsgebiet.
Lassen wir für die anderen Materialien auch ein bisschen Raum.
Lass mal was übrig, genau.
Nichtsdestotrotz, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch mit Vorurteilen aufzuräumen. Du hast jetzt gerade auch schon mal die Temperatur angesprochen. Kommen wir nochmal einmal ganz kurz zurück auch auf das Thema Luftfeuchtigkeit, weil das ist etwas, was mir immer so einfällt, wenn ich an Holz denke. Beispielsweise, wenn man zu Hause das Bad machen möchte, dann neigt man immer dazu zu sagen, okay, wenig Holz in dem Bereich wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Wie sieht es denn mit der Luftfeuchtigkeit aus? Wo sind da die Limits und gegebenenfalls kannst du auch dort mit Vorurteilen ein wenig aufräumen?
Man könnte es sogar noch ein bisschen weiter treiben. Also nehmen wir mal an, wenn man jetzt so in dem Bausektor ist, wo Holz als Luftfeucht, was du gerade angesprochen, ein kritischer Punkt ist, ganz einfach Gipskartonwand, Papier, Gips, alles organisch im Grunde genommen, ne? hat erstmal Holz keinen Nachteil gegenüber dem Material. Ganz im Gegenteil, wenn man so nach rein klassischen Gesichtspunkten der Holzfeuchte ansieht, wenn es nicht permanent über 80-90% relative Luftfeuchtigkeit ist, also nicht permanent, sondern immer drunter. Und was ja über eine ganz normale Regulation machbar ist, ne? Also wenn eine Luftzirkulation vorhanden ist, auch im Gebäudesektor, dann ist es eher positiv. Also es, weil es wie eine Art träges Speichersystem ist, was kurz einlagern kann, aber auch wieder abgibt. Deshalb Lehmhäuser, wobei das ja nicht unbedingt alles organisch ist, sondern also dieses Material kann man eigentlich für solche klimatischen Wechselbeziehungen eigentlich gut einsetzen. Teilweise ist es sogar so gut, gibt es auch Studien von Hochregallager-Installateuren oder Firmen, die eben Hochregallager aus Holz bauen, wo man teilweise schon wieder aktiv klimatisieren bzw. befeuchten muss, weil das Holz halt zu viel Feuchtigkeit aus der Umgebung zieht, aber erstmal keinen Nachteil hat. Ne? Mhm. Macht erstmal kein Problem, wenn man es im Griff hat, ne? Wenn man genau weiß, wie die Rahmenbedingungen ist. Vielleicht noch ein interessanter Aspekt, also ich hatte ja vorhin was von Buchen- und Birkensperrholz gesagt, also die Holzarten reagieren auch unterschiedlich. Mhm. Ja? Also es gibt Holzarten, die neigen dazu, unter Luftfeuchtigkeit sehr stark ihre Form zu verändern. Das ist zum Beispiel die Buche. Und dann gibt es aber eben auch Holzwerkstoffe wie die Birke, die haben nicht diese starke Ausprägung. Mhm. Und wenn man halt diese Holzarten auch miteinander halt gut kennt und das alles ein bisschen vergleicht, dann kann man eben auch, wie gesagt, auf Basis dieser ganzen Feuchtigkeitsthematik auch die mechanischen Eigenschaften besser einschätzen, auch im Kontext zu dem ganzen Thema Dauergebrauchsfestigkeit. Also wie lange funktioniert das System unter den Umgebungseinflüssen, egal ob das jetzt klimatisch oder eben auch mechanisch ist aufgrund einer Nutzung.
Weitere Frage, die in dem Zusammenhang auch sofort in meinem Kopf rumgeistert, wenn ich drüber nachdenke, Maschinenbau, Holz, dann ist das Thema, wo gegebenenfalls Limitierung auch herrscht beim Thema Statik. Das ist zumindest das, was vorteilsbehaftet in meinem Kopf immer rumschwirrt. Und ich gehe mal davon aus, einigen Ingenieuren da draußen geht es halt genauso. Können wir da vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, wie es mit der Statik halt irgendwo aussieht, im Vergleich dann eben zu den vorhandenen Werkstoffen in dem Bereich Stahl und so weiter und so fort, dass du vielleicht dort auch noch mal drauf eingehst, wo sind da die Stärken von Holz gegebenenfalls, wo sind die Limitierungen dessen?
Ja, das ist auch ein interessantes Feld. Also Holz hat ja erstmal deutlich geringere mechanische Eigenschaften als die klassischen Maschinenbaumaterialien. Ja, vielleicht im Vergleich zum Kunststoff sind wir nicht so schlecht, ne? Oder generell sind wir teilweise sogar besser, aber gegenüber Metallen. Und das bedeutet, wenn man jetzt quasi geringere mechanische Eigenschaften hat, dann braucht man eben größere Querschnitte, ne? Von der tragenden Struktur. Und wenn ich den Bauraum zur Verfügung habe, dann baue ich einfach, salopp gesagt, dicker. Heißt ja nicht, dass es dann unbedingt schwerer wird, weil wir haben ja auch einen Dichteunterschied von 1 zu 10 gegenüber Stahl. Ne? Mhm. Das heißt, es kann immer noch leichter werden und es wird auch im Regelfall leichter. Aber ich brauche mehr Volumen. Und das muss natürlich dann auch die Anwendung zulassen. Wir haben da manchmal so auch unsere Schwierigkeiten. Stichwort, sagen wir mal, Verpackungslösung mit Kufenstruktur. Ne? Mhm. Die Kufenstruktur im Metall ist einfach irgendwo so gefühlt nur 15 cm hoch. Wenn ich das, sage mal, so robust in Holzbauweise ausführen müsste, dann bräuchte ich vielleicht 25 cm. Das ist dann wiederum nicht, sage mal, so standardisierbar. Also hybridisieren wir dort an der Stelle. Aber das ist so vielleicht diese Erkenntnis, die man weitergeben kann. Also prinzipiell gibt es den mechanischen Teil und den geometrischen Teil. Und mit diesen beiden Kennzahlen kann ich dann trotzdem auch hinsichtlich Statik und, das ist ja unser Know-how, hinsichtlich Dynamik, ja, was ja im Maschinenbau viel, viel relevanter ist als die Statik, eben solche Tragstrukturen auch dimensionieren.
Nun haben wir gelernt und wir wissen ja, die Nachhaltigkeit wurde in Deutschland erfunden, ne, von Hans Karl von Karlowitz. Also da waren wir offensichtlich mal sehr gut. Wenn wir so auf heute gucken, gibt es Geografien, in denen Holz als Werkstoff, jetzt vielleicht gar nicht unbedingt für Fördertechnik nur oder so, verbreiteter ist als in anderen? Denn jetzt, wenn die Episode ausgestrahlt wird, dann ist das krasse Feuer in L.A. schon eine Weile her. Aber wenn du die Bilder quasi nach der Walze gesehen hast, dann wurde sehr klar, dass das Baumaterial offensichtlich komplett brennbar war. Und da ja einfach nur noch Erde ist und ein Kamin vielleicht. Aber mal von dem Beispiel ab, ist das, sag mal, das Defizit, was du erkannt hast für den Maschinenbau, für grundsätzlich Konstruktion in Deutschland, ist das spezifisch für Deutschland oder sieht das eigentlich überall so aus?
Ich würde das nicht nur spezifisch für Deutschland einschätzen. Also ich sag's mal so, die Bilder in Kalifornien sind schon erschreckend, ne? Dass im Prinzip so ein Feuer auch alles zerstören kann. Auf der anderen Seite würde ich jetzt nicht unbedingt zulassen, dass man jetzt sagt, bloß weil es dort komplett wegbrennt, machen wir nichts mehr in Holz, weil man könnte jetzt auch wiederum ein Betonbauwerk daneben hinstellen, das würde vielleicht nicht verbrennen, aber es hat ja einen unglaublich hohen CO2-Footprint, was ja erstmal zu den Klimaveränderungen führt, damit dann faktisch ein Holzhaus abbrennt. Ne? Also Ursache, Wirkung, also ich würde behaupten wollen, dass Holz prinzipiell überall auf der Welt örtlich verfügbar ist. Also kann ich auch örtlich verfügbar mit dem Material meine Strukturen bauen. Im Übrigen logistisch ziemlich clever, als einmal Stahl um die Welt zu schicken.
Kommt jetzt drauf an, wen du fragst.
Logistikdienstleister.
Ich würde sagen, ja, weiß ich.
Ja, also wie gesagt, man muss es ganzheitlich betrachten. LCA fängt vorgelagert, ne? Nachgelagerte Wertschöpfungskette, da ist viel Logistik drin. Das ist sicherlich ein Markt, den es zu berücksichtigen gibt. Aber vielleicht kann man ja trotzdem sich ein oder andere Mal die Logistik etwas zurücknehmen und damit eher die Innovation des Werkstoffs ausspielen. Und dann aber ganzheitlicher denken im Sinne der Nachhaltigkeit. Ne? Das ist ein großes Feld. Würde ich erstmal keinen Gamechanger sehen. Es gibt überall Werkstoffe, die genutzt werden können. Wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, ist in dem ganzen Kontext, muss es unbedingt sein, und das können auch die Zuhörer selber beantworten, dass man Wälder abholzt, die immer noch einen Urwaldcharakter haben. Mhm. Also ich sage nein, muss nicht sein. Man kann auch, sagen wir mal, an den Randbereichen, wo eben schon ein nicht natürlicher Wald steht, also der faktisch über die Jahrhunderte durch die menschliche Zivilisation eh schon kein Urwald mehr ist, die kann man nutzen. Und man kann auch, im Übrigen, vielleicht noch ein schöner Link, die Holzarten, die jetzt zum Beispiel in solchen geschützten Regionen besonders gute Vorteile hat, ne? So für Instrumentenbau zum Beispiel, ganz harte Hölzer, die wachsen meistens in den Urwäldern. Das kann man heute alles auch mit klassischen heimischen Hölzern so modifizieren, dass die dieselben Eigenschaften und teilweise noch bessere hat. Also Stichwort Verdichtung. Ne? Ich kann Holz so krass verdichten unter Druck, dass er noch bessere Eigenschaften hat, als er klassischerweise in der Natur bietet, auch für zum Beispiel das Thema Instrumentenbau. Du hast, glaube ich, so eine Frage noch am Anfang gestellt, gibt es da weltweit schon auch viele Anwendungsgebiete? Also meine Recherche zeigt immer, dass die Dachregion schon da historisch bedingt ziemlich gut ausgestattet ist. Ne? Also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch die skandinavischen Bereiche und dann vielleicht noch ein bisschen rüber nach Japan, China. Das ist historisch gut genug überliefert. Ja? Da wird wirklich viel gemacht. Und sicherlich auch in diesen indonesischen Bereichen, wo man manchmal so Gerüste an Häusern sieht, die aus Bambus und so weiter. Übrigens, Bambus ist kein Holz, ist ein Gras, so ein kleiner Sidekick. Wächst übrigens noch schneller, also noch nachhaltiger, wenn man es so will. Aber der Dachraum, der hat das eine sehr gute auch Universitätslandschaft. Aber was ich da auch zunehmend feststelle, dadurch, dass das jetzt schon irgendwie so 80 Jahre lang her ist, dass keiner so ein richtiges, konzentriertes Forschungswissen dort draufsetzt, weil die Industrie es einfach nicht in dem Umfang braucht, wie eben vor 80 Jahren. Ja. Sterben dort auch zunehmend, und das ist verwunderlich für mich in der heutigen Zeit, diese Institute auch aus. Mhm. Und da muss man eigentlich auch aus meiner Sicht darauf Acht geben, dass das, was da noch da ist, dass man das eigentlich mit den heutigen Innovationsansätzen im Kontext zur Nachhaltigkeit oder auch Anwendungstechnik von Holz, dass man das fördert. Und das ist auch so unsere Leidenschaft, dass man da das Netzwerk immer größer baut und dann diese ganz neuen Anwendungsszenarien kreiert mit dem Werkstoff.
Ja, lass uns da doch mal anfangen. Wir haben ja im Grunde jetzt eigentlich nur über den Input, also quasi eher Ligenium, das ein Gebäude, da passiert irgendwas drin. Und wir haben nur darüber gesprochen, was reingeht zu euch, ne? Nämlich der Werkstoff und warum der toll ist und wo die Grenzen sind und so weiter. Aber jetzt lass uns mal konkreter angucken, was ihr damit macht, auch so über den Lebenszyklus. Wie verhält sich das Produkt, ne, in der Nutzung bei irgendeinem Logistiker? Wie leicht kann das upgraded werden? Wie reparaturanfällig und reparaturfähig ist das und so weiter? Also wir sind jetzt, Timo und ich, haben immer so ein Beispiel der fiktiven Bürostuhlfirma. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt Kunde bei euch und haben uns so Sonderladungsträger bauen lassen. oder sind in dem Prozess für unsere ganz funky Bürostühle. Wie sieht der Prozess aus oder was der Lebenszyklus von so einem Ladungsträger?
Wir sind ja gestartet mit Allegenium in den Bereich intralogistische oder Sonderladungsträger, Transportgestelle. Und jeder, der sich da ein bisschen auskennt, da gibt es ein paar modularisierte Ansätze, die so aus dem Rohrbereich kommen oder Aluminiumprofilbereich. Aber der große Teil ist eigentlich eine geschweißte Strahlstruktur. So, und so ein Ladungsträger, der in den Umlauf kommt und geschweißt ist, hat irgendwie so einen Lebenszyklus von mindestens 7 Jahre. Idealerweise kann er dann nochmal umgebaut werden und vielleicht für ein neues Bauteil geupgradet werden. Aber im Regelfall, das ist so meine Erkenntnis und das, was ich auch so von außen so mitbekomme, wird das nicht gemacht. Ne? Der ist relativ günstig erzeugt, in einer günstigen geschweißten Stahlvariante. Das ist halt, sagen wir mal, Standardtechnik, der auch bei ganz vielen Stahl- oder stahlverarbeitenden Unternehmen eben standardisiert im Prozess verarbeitet wird. So, und dann kommt er nach 7 Jahren komplett verrostet und verbogen gegebenenfalls zurück. Gegebenenfalls. Im Regelfall eben nicht, weil es eben tatsächlich günstiger ist, einfach diesen Ladungsträger neu zu bauen. Und die Bauweise, die wir verfolgen, das ist gar nicht mal so gezwungenermaßen im Sinne, dass wir das aus irgendwelchen Kostengründen verfolgen, sondern es ist einfach viel, viel einfacher, modular bei uns zu bauen, weil wir im großen Teil bis zum Einzelbauteil runtergebrochen alles automatisiert produzieren. Ja? Also wir haben eine Konstruktion, die im Vorfeld den Ladungsträger im CAD kreiert, dimensioniert und auf die verschiedenen Anwendungsszenarien auslegt. Da gibt es auch noch das Thema Ergonomie oder Entnahmefähigkeit, Bestückung, die Bestückungszeit, auch was die logistischen Abläufe anbelegt, wahlfreien Zugriff. Das wird alles Sachen mal in dieses Dimensionierungsprozess mit hineingebaut. Und dann wird der Ladungsträger in die Maschinensprache übersetzt, also die jeweilige Holzplatte oder das jeweilige Textil, was wir noch verbauen. Und dann wird das bei uns in die Montage gebracht und zusammengebaut. Und das heißt, es wird nicht geschweißt, es wird nur formschlüssig zusammengebaut und verschraubt. Und das hat natürlich den Vorteil, dass es, wenn es zurückkommt, ich auch wieder gut auseinandernehmen kann. Also ich sage immer so spaßenshalber, es muss Spaß machen, einen Ladungsträger wieder zu demontieren. Dann hat er auch die Chance, tatsächlich in die Kreislaufwirtschaft zu gehen. Und was ganz interessant ist am Holzladungsträger, ist auch, dass er nicht, wenn er einen Defekt hat, nicht in Gänze kaputt geht. Ja? Also eine geschweißte Strahlstruktur erhält bei einem Impact oder bei irgendeiner äußeren Kraft, verformt die sich komplett, ne? Die verbiegt sich. Und Holz hat den großen Vorteil, dass die Verformung viel, viel größer sein kann. Und da kommen wir wieder zu den mechanischen Eigenschaften, die erstmal geringer sind, lässt halt auch eine größere Verformung des Ladungsträgers zu. Das heißt, er geht gar nicht so schnell kaputt. Das ist die Frage, die du hattest, Reparatur. Also die Ladungsträger gehen deutlich weniger kaputt. Und wenn sie mal kaputt gehen, dann lassen sie sich einfach reparieren aufgrund der Modularisierung. Und wenn ich das quasi in diesen Kreislaufwirtschaftsaspekt denke, dann ist meinetwegen auch nur ein Bauteil kaputt von dem Ladungsträger, weil zum Beispiel mal der Gabelstapler in der Nachtschicht mit seinen Zinken in die Seitenwand reingefahren ist. Ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht? So ähnlich wie beim Umzug mit dem Schrank. Der hat dann irgendwie ein defektes Bauteil und ich tausche einfach das eine Bauteil aus, wenn der vermeintlich zu uns zurückkommt und in einem Upgrade wieder in einem Bauteil der neuen Sequenz zugeordnet wird. Und das ist eigentlich der spannende Aspekt, dass es manchmal sogar mehr Spaß machen kann, einen schon im Umlauf befindlichen Ladungsträger umzubauen, als einen neuen zu bauen. Und da rede ich jetzt eher aus der ökonomischen Perspektive. Für uns als Legenium, aber auch für den Kunden. Weil ich einfach nicht so viel neues Material, was ich vorher automatisiert bearbeiten muss, über eine zwar vollautomatische Technologie, aber die ja trotzdem Geld kostet, dass ich sage, nein, ich nehme einfach nur einen Teil raus und pack wieder einen Teil zu. Und dieser Teil ist viel, viel günstiger für uns, aber auch für den Kunden. Und trotzdem macht es am Ende mehr Spaß, diesen Ladungsträger zu verkaufen. Und das ist ein interessanter Aspekt. Der zeichnet sich auch immer mehr ab. Aber es braucht dazu eben auch eine ganz schöne Menge. Ne? Also es muss sich halt auch durchsetzen, dass diese Ladungsträger in Menge vorhanden sind, sodass man dann auch diese Ladungsträger zum Beispiel, wenn die zurückkommen, mit unterschiedlichen Nutzungsszenarien für unterschiedliche Kunden wieder ausstatten kann. Also nicht nur 1-zu-1-Beziehung mit einem Kunde, sondern auch quasi über die OEMs hinweg. Und das ist halt auch die Herausforderung, die wir haben, dass wir sagen, der Standard muss sich erstmal bei allen unseren Kunden oder auch potenziellen Kunden bekannt sein und dann auch durchsetzen. Und dann, glaube ich, hat man, jetzt mal wieder fokussiert auf die Holzladungsträgerbranche, aber vielleicht auch auf zukünftige Maschinengestelltypen, ne? Da bin ich gar nicht festgelegt oder die Bauweise ist da nicht festgelegt. Eine super Möglichkeit, CO2 reduziert, Ressourcen reduziert, Zeit reduziert, Geld reduziert, also alle drei Säulen, ökologisch, ökonomisch, sozial, nachhaltig, Kreislaufwirtschaft zu bauen. Und das ist ein spannender Aspekt, wo wir, glaube ich, noch ein paar Jährchen damit zu tun haben, diesen Einfluss in die Industrie zu bringen und daraus eine ganz neue Branche zu etablieren.
Jetzt hast du viel davon gesprochen, was auch so kreislauftechnisch die absoluten Vorteile des Werkstoffes Holz sind. Eine Frage hätte ich da bezogen auf euer eigenes Businessmodell an der Stelle, weil da drängt sich direkt die Frage auf, weil viele Hersteller natürlich etwas produzieren und nicht implizit sich die Frage stellen, was machen wir eigentlich am End of Life damit? Bietet ihr neben den Dingen, die ihr tut, zum Verkauf auch Sachen an im Sinne eines Mietmodells? Oder ist das, wenn das heute noch nicht Bestandteil dessen ist, vielleicht dann in Zukunft vorgesehen?
Also noch nicht, aber das ist vorgesehen. Mhm. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, also nicht nur im Kontext zu dem physischen Produkt, dass ich sage, ich gebe dir den Ladungsträger oder das Produkt für eine gewisse Zeit und du mietest das, sondern ich gebe dir das für die Zeit und du bezahlst mir den Nutzungsaspekt, also sprich zum Beispiel Pay-per-Use in Bezug auf Bauteiltransport. Also wie viele Bauteile liegen im Ladungsträger, wie oft nutzt du den zum Transport und du bezahlst mir einfach nur den Transport pro Bauteil und da ist quasi das komplette Modell drin. Ne? Also vom Herstellungsprozess zur Wartung, zur Wiederrücknahme, zur Umbau, alles mögliche, Full-Covered-Service. Ne? Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist auch ein ganz innovativer Ansatz, wo wir in Zukunft auch, wenn Unternehmen nachhaltig sein wollen, auch die Nachhaltigkeit ihres Produktes auch nachweisen. Mhm. Und nicht nur nachweisen im Sinne, ja, ich bin jetzt nachhaltig, sondern dem Kunde diesen Nachweis mitgeben, ja, in Form eines digitalen Zwillings, in Form eines sogenannten Sustainable Digital Twins, so wie wir das nennen, sodass es sich auch unter Nachhaltigkeitskriterien in seiner Bilanz, nicht nur Ökobilanz, sondern auch in seiner finanziellen Bilanz eben diesen Wert oder diese Nachhaltigkeitskriterien auch finanziell abbilden kann. Also so weit geht das. Und ich sage mal, wenn wir an dem Endpunkt angelangt wären, dass wir quasi Sustainable Digital Twins unseren Kunden bereitstellen, dann glaube ich auch, dass wir als Liginium nicht mehr der Ladungsträgerproduzent im wesentlichen Sinn, sondern dass wir gegebenenfalls auch das Ökosystem kreieren und managen, um alle Beteiligten, die eben in diese Branche hineinliefern wollen, rein als physische Produkthersteller, eben diese Bauweise nutzen können, ihr Produkt am Markt auch anbieten können, auch ganz unabhängig von Liginium und gleichzeitig dann vielleicht in Zukunft auch noch den digitalen Zwilling im Kontext zur Nachhaltigkeit ihren Kunden mit anbieten können, über dann wiederum so eine Plattformstrategie. Also das ist immer noch ein bisschen offen, aber das wäre so eine ganz große Vision, wo wir, glaube ich, dann auch die Nachhaltigkeit mit dem Holz auch in der Fläche breit umsetzen können, sodass die Nachhaltigkeitskriterien auch in der Menge wirken.
Zwei Fragen hätte ich noch. Die erste ist, was ist denn aktuell so der größte Hemmschuh für euer Wachstum? Denn das Produkt klingt irgendwie total sinnvoll, es hat viele positive Eigenschaften, also wirklich ja funktional, das ist keine Philanthropie oder so, dass du da irgendwie mal in Holz investierst, aber eigentlich leidest du dabei so ein bisschen, sondern für bestimmte Anwendungsfelder scheint das einfach viel sinnvoller als der Standardweg. Und nun seid ihr seit 2018, hast du gesagt, das ist jetzt 7 Jahre her, seitdem seid ihr 20 Mitarbeitende, aber warum nicht 200? Also warum ist das noch nicht der, woran hakt es aus deiner Sicht, dass sich die Idee weiter etabliert?
Also wir stellen fest, dass die Vorurteile immer wieder erst ausgeräumt werden müssen. Also sprich, wenn wir einen neuen Kunden kennenlernen oder einen potenziellen Interessenten, dann ist es erstmal immer notwendig, das ganze Unternehmen mit einem Piloten abzuholen. Und das ist mindestens ein Jahr. Also es geht im Regelfall nicht schneller, bis alle Parteien abgeholt werden. Es sind ja im Wesentlichen auch eher die größeren Unternehmen. Und da kommen wir zu dem zweiten Punkt. Die größeren Unternehmen haben natürlich einen extremen Prozessoptimierungsfokus, ne? Nicht nur in dem Nachhaltigkeitskontext, sondern auch allein vom Prozess, zum Beispiel Logistik. Und da spielt natürlich unser Ladungsträger eine wesentliche Rolle, wenn man zum Beispiel immer auf den Aspekt des Füllgrads gehen. Ne? Also wir kriegen teilweise viel, viel mehr rein in den Ladungsträger als andere. Teilweise bis zu doppelt so viel, in die gleiche Kubatur. Das ist natürlich ein Engineering-Aufwand, der auch bezahlt werden muss, ne? Und das ist dann eher was, was sich tendenziell eher die größeren Unternehmen leisten können und die kleineren eben nicht. Und da müssen wir jetzt halt schauen, wie kriegen wir auch diese Engineering-Kosten reduziert, sodass sich auch Mittelständler diese Produkte eher leisten können. Das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Das braucht natürlich eine Grundfinanzierung. Und dann halt auch entsprechend immer wieder mehr Partner, die sich das auch zutrauen, dass solche Produkte in ihr Produktportfolio aufzunehmen, auch als im Zulieferbereich. Jetzt könnte man sagen, naja, warum nimmt sich Ligenum vielleicht nicht einen Investor dazu? Das ist auch eine interessante Frage. Wir hatten vor zur Gründungsphase ja glücklicherweise die Möglichkeit, vom Bundesministerium sehr gut unterstützt zu werden. Wir hatten an der Universität einen Exist-Forschungstransfer als Ausgründungsunterstützung über 2 Jahre finanziert bekommen. Das war ein guter Startschuss. Und am Ende war es aber so, 2018, Hardware-Unternehmen, Hardware-Startup, Technologie, Deep Tech, ne? Da gab es keinen Investor 2018. Das war alles eher auf dem Digitalisierungsaspekt. Und da haben wir dann halt gesagt, jetzt suchen wir uns Kunden. Kunden haben wir gefunden. Auch sehr gute Kunden, also ohne die wäre es niemals gegangen, da wo wir heute sind. Und gleichzeitig hat das für uns so eine Art Attraktivität, eben auch ein Unternehmen als deutscher Mittelständler auch ganz organisch wachsen zu lassen. Also das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun für uns, weil wir die Vision haben, dass diese Branche durchaus auch in Deutschland eine wesentliche Branche in Zukunft sein kann. Wenn man es mal wieder historisch sieht, sind wir ziemlich stark gewesen. Auch die Forschung ist noch ziemlich stark in dem Dachbereich. Also warum nicht auch ein nachhaltiges Mittelstandssystem aufbauen im Kontext Holztechnologie, Holzanwendungsszenarien, die dann wiederum hier aus der Region auch als Keimzelle in die ganze Welt hinausgeht. Hm. So, und da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob das mit einem Investor so umsetzbar ist. Also zumindest habe ich da noch nicht die Personalien kennengelernt, die mir das so mitteilen konnten, dass das auch eine deutsche Basis bleiben darf.
Ja. Okay, also das verstehen wir, auch wenn wir nicht OMR sind oder so, aber das verstehen wir als Aufruf. So, und letzte Frage an dich als, sag ich mal, ja wahrscheinlich einer der Frontrunner der Woodwashed-Bewegung. Wie weit, glaubst du denn, kann das getrieben werden? Quasi diese Rolle rückwärts Holz wieder als Werkstoff zu nutzen. Ich war vor ein paar Monaten in New York bei Macy's an der Fifth Avenue und am Ende ist es auch noch ein sehr, sehr großer Karstadt. Aber wenn du da so 6., 7. Etage, da stehst du plötzlich auf einer Fahrtreppe aus Holz. Mhm. Und das fand ich, da war ich so überrascht. Ich bin 5-mal hoch und runter gefahren, weil ich dachte, abgefahren, dass das geht.
Wahnsinn, ne?
Also klopft irgendwann ThyssenKrupp Elevators bei dir und sagt, hier, wir müssen jetzt mal Fahrtreppen wieder bauen oder landen wir am Ende gar irgendwie bei Barnige Röllheimer und haben wieder Karosserien aus Holz oder was glaubst du, wie weit ist das sinnvoll möglich?
Ja, es kommt immer auf die Zeitspanne an, ne? Aber prinzipiell sehe ich keine Grenzen. Da bin ich auch völlig überzeugt, du hast gerade angesprochen, also Rolltreppe aus Holz, du hast ja gesehen, es geht ja. Hm. Also warum sollen wir es nicht wieder machen?
Ja, und die war 100 Jahre alt.
Ja.
Schon krass.
Also nachhaltiger geht's nicht. Ein geringer Footprint steckt da drin und dann über die Nutzungszeit leichtes Gewicht, wahrscheinlich sogar noch geringere Antriebsleistung. Müsste man vielleicht mal ein paar neue Motoren ranbauen, aber im Grundsatz erstmal sehr effizient. Auch das Thema Automobil sehe ich problemlos. Neue Mobilitätskonzepte, modular, steckbare Last Mile, Schienen, Straßen, Applikationen selbst in der Kombination zu kreieren, sind ja auch übrigens ein paar schöne Ideen schon bei uns in den Köpfen drin. Wir werden da auch euch in Zukunft bestimmt überraschen. Also sehe ich vollkommen unkritisch. Und jetzt gibt es aus meiner Sicht noch eine Stärke, wo wir halt schauen müssen, wie entwickelt sich das Thema Linearwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft? Also kriegen wir die Transformation dahin? Und wenn wir zur Kreislaufwirtschaft kommen und mal den ganzen organischen Teil betrachten, also Kunststoffe und jetzt quasi Holz als so solches Hightech-Material, was auch Stahl substituieren kann oder Metalle, dann kommen wir aus meiner Sicht um den Rohstoff Holz gar nicht drumherum. Ja, also er lässt sich faktisch in, und das ist so ein spannender Aspekt, den ich mit Partnern zusammen ausgearbeitet habe, er lässt sich faktisch, wenn man es auf das organische Material runterbricht, also auf den Kohlenstoff, ja, unendlich im Kreislauf halten, egal ob ich ihn abdauen oder sonst wie recyceln will. Ne? Es ist ein Aggregatzustand des Holzes in den unterschiedlichen Nutzungsszenarien und ich kann ihn durch ganz verschiedene Technologien, teilweise sogar unter der Eigennutzung der im Werkstoff gebundenen Energie zu Kohlenstoff verwandeln. Stichwort Karbonisierung. Mhm. Ja? Und wenn ich reinen Kohlenstoff aus Biomasse erzeugen kann, dann kann ich ja sogar diesen Kohlenstoff als Rezyklat in der ganzen chemischen Industrie und Kunststoffindustrie auch im Kreislauf halten. Ne? Mhm. Wichtig ist, ja, kommen wir wieder zum Karlowitz, dass wir nicht sagen, wow, das ist ja ein super Kreislaufmaterial, jetzt machen wir mal die ganzen Wälder platt, da kommen wir vielleicht ein Jahr hin, dann sind die Ressourcen alle, sondern dass man sagt, lass uns immer mehr nachwachsen, als man erntet, aber lass uns den Werkstoff niemals verbrennen, sondern lass ihn in dem Kreislauf als stoffliche Grundlage und dann wird das ja faktisch immer mehr. Ne? Also es wird ja, der Kohlenstoff wird dann nicht weniger und automatisch zieht man ja dann auch wiederum den Kohlenstoff in Form von CO2 aus der Atmosphäre. Also es wird uns bestimmt mal 100, 200 Jahre kosten, diese Verwandlung, ne? Aber tendenziell erstmal möglich. Und deswegen sage ich, wenn wir uns diese Vision vornehmen als Gesellschaft und dem Werkstoff auch eine Chance geben, und das ist das, was wir beweisen wollen immer wieder. Deswegen gehen wir auch in so ganz viele Aspekte der Anwendungstechnik rein. Dann braucht es ja eigentlich nur noch welche, die mitmachen.
Ne? Das klingt also, einfach.
Es geht ganz einfach. Bisschen Optimismus auch mitbringen. Ist sicherlich auch kritisches Denken, ne? Also das sind wir auch Spitzenreiter drin. aber es geht ja immer darum, die Stärken rauszuziehen und die dann möglichst einfach in die Anwendung zu bringen.
Sehr gut. Christoph, vielen Dank. Das war, glaube ich, kann man schon sagen, der tiefste Deep Dive, den wir so in einer Episode bisher hatten. Also eine ganz kleine Fläche, ganz tief gebohrt und gleichzeitig am Ende aber auch der größte Horizont. 100 bis 200 Jahre hat ja auch noch keiner gesagt. Hat sich noch keiner getraut. Sehr gut. Vielen Dank für die ganzen Insights. Wir sind sehr gespannt, ob wir demnächst... Nein, nicht demnächst, aber dann in 100 Jahren die Ligenium-Mobilitätslösung auf den Straßen sehen und so.
Das sollte schneller gehen, aber es hat mir total viel Spaß gemacht. Danke Moritz und Timo.
Ja, danke, dass du da warst, Christoph.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.